Katrin Ochsen, seit fast 5 Jahren leiten Sie als Pfarrerin in Wittenberg das Zentrum für evangelische Predigtkultur. Mit dieser Einrichtung wollen Sie, aber auch die evangelische Kirche in Deutschland, die Leidenschaft für das Predigen intensivieren. Was heißt das konkret?
Konkret heißt das, dass wir in Wittenberg Fortbildungen für Pfarrerinnen und Pfarrer anbieten, und zwar ganz beschränkt auf den Bereich Predigt. Und wir stellen fest, dass das ein Bereich ist, in dem es gar nicht so einfach ist, Fortbildung zu machen, einfach weil das, obwohl die Predigt so öffentlich ist, doch etwas sehr Persönliches ist, eine Predigt, und nicht so ganz einfach daran zu arbeiten im Bereich der Fortbildung.
Was kann ich mir denn unter Fortbildung in Sachen Predigt vorstellen? Wie gehen Sie da konkret vor?
Wir haben ein eigenes Format entwickelt, das nennen wir Predigt-Coaching. Es geht uns jetzt nicht darum, Predigtkritik zu üben in erster Linie und zu sagen, was alles nicht gut ist, sondern wir versuchen das mit dem Ansatz von Coaching zu machen. Das heißt, wir suchen das, was gut ist, noch zu stärken und das, was eher hinderlich ist, abzuschwächen. Also stärken, stärken, schwächen, schwächen, das ist unser Motto dabei. Und die Pfarrerinnen und Pfarrer, mit denen wir arbeiten, erleben das als sehr wertschätzendes Feedback einfach auf ihre Predigt, für die sie sonst selten Feedback bekommen über das, was die Leute so am Ausgang sagen, hinaus.
Das gute Stärken, was ist denn tatsächlich eine gute Predigt, Frau Ochsen? Welche Kriterien müssen erfüllt sein?
Das ist natürlich eine sehr schwer zu beantwortende Frage, weil was man als Predigt als gut empfindet, ist natürlich sehr subjektiv, sehr individuell auch bei den Hörerinnen und Hörern. Ich glaube, eine Predigt, die Menschen berühren kann, die sie auch in gewisser Weise auch verändert, das ist eine gute Predigt. Aber ich glaube, es sollte niemand den Gottesdienst verlassen mit dem Gefühl, hier hat sich jetzt eigentlich nichts für mich ereignet, ich habe nichts erfahren, mir ist nichts aufgegangen. Also es sollte etwas hinterher anders sein, als es vorher war.
Aber warum steht dann die Predigt bei vielen Menschen gar nicht so hoch im Kurs? Zu langweilig, zu weltfremd, zu nichtssagend, so meinen viele und stimmen dann gleich mit ihren Füßen ab, denn sie besuchen nicht nur keinen Gottesdienst, sondern treten gleich ganz aus der Kirche aus. Könnte da eine gute Predigt daran etwas ändern?
Eine gute Predigt ist, glaube ich, schon eine gute Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen, als Kirche oder auch als Pfarrer und Pfarrerin. Ich glaube, es geht tatsächlich darum, dass man Menschen anspricht. Und wenn sie sich nicht angesprochen fühlen, weil zum Beispiel die Wortwahl abstrakt ist oder so eine Binnensprache gesprochen wird, dann werden sie auch sagen, ja, warum soll ich dann sonntags morgens in den Gottesdienst gehen? Dass Leute, nicht so viele Leute in den Gottesdienst gehen, hat natürlich auch noch viele andere Gründe. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen würde ich die Chancen der Predigt gar nicht so gering einschätzen. Sie ist dann doch eine natürlich etwas altmodisch anmutende Form, so eine öffentliche Rede, aber sie erreicht doch zuverlässig jeden Sonntag sehr viele Menschen, die auch mit großen Erwartungen in den Gottesdienst kommen.
Wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, haben Sie schon zweimal den Begriff öffentlich benutzt. Eigentlich wird doch die Predigt in der Kirche, in einer Gemeinde und für die Gemeinde gehalten. Wieso dann öffentliche Rede?
Also der Gottesdienst ist eine öffentliche Veranstaltung, so verstehe ich ihn jedenfalls. Das sollte er auch ausstrahlen, meiner Meinung nach. Also wenn man das Gefühl hat, wenn man die Kirche betritt, man wird gleich schief angeschaut, weil man noch nie da war oder nicht dazugehört. Das ist keine gute Atmosphäre, finde ich. Eigentlich ist die Predigt was sehr Öffentliches und kann auch in die Öffentlichkeit hinauswirken, wenn sie dann auch diesen Binnenbereich und die Binnensprache der Kirche verlässt. Es gibt auch Gelegenheiten, wo das einfacher möglich ist. Ich denke so an Gottesdienste zu besonderen Ereignissen oder auch in der Stadt zu Festen oder zu manchmal eben auch zu schwierigen Ereignissen in Städten oder Gemeinden. Da verlassen ja auch die Pfarrerinnen und Pfarrer mal so ihre Komfortzone der Kanzel und müssen wirklich ins Leben hinein auch reden. Ich glaube, dass man sich das bewusst machen sollte, auch bei der Vorbereitung. Was wäre, wenn jetzt eigentlich jemand einfach so mal dazukommt, den ich gar nicht erwartet habe? Könnte der mit meinen Worten was anfangen? Das finde ich ein gutes Kriterium auch zur Überprüfung.
Es gibt ja so ein geflügeltes Wort in Kirchenkreisen, du darfst über alles reden, nur nicht über 15 Minuten. Was gehört denn tatsächlich in eine Predigt und was nicht?
Also für mich gehört zu einer Predigt dazu, dass 3 Dimensionen im Wesentlichen berücksichtigt werden. Das eine ist für mich sehr wichtig, der biblische Text, von dem die Predigt ausgeht. Das ist für mich eigentlich die Grundlage der Predigt. Dann würde ich in der Predigt immer sehen, dass ich die Situation der Hörerinnen und Hörer und damit auch die Situation der Welt, in der sie leben, in den Blick nehme. Und die 3. Dimension ist für mich die Person des Predigers, der Predigerin, also ich selber. Was sage ich von mir in der Predigt? Wie bringe ich meinen eigenen Glauben zur Sprache? Wie werde ich auch sichtbar in der Predigt? Also wenn diese 3 Dimensionen in einem guten, ausgewogenen Verhältnis stehen, dann finde ich, ist das eine gelungene Predigt.
Das heißt, eine Predigt ist durchaus eine sehr subjektive Angelegenheit.
Auf jeden Fall, das muss sie sein. Also weil es geht ja nicht darum, also um Wissensvermittlung geht es meiner Meinung nach in der Predigt nicht. Also Informationen über biblische Texte oder theologische Fragen kann man heutzutage überall bekommen. Dafür braucht man jetzt keine Kirche besuchen. über das Leben der Hörerinnen und Hörer wissen die eigentlich selbst am besten Bescheid, würde ich sagen. Aber diese Mischung, die macht es aus, dass mir jemand am Sonntag, ein echter Mensch, ein glaubender Mensch mutmaßlich, der Pfarrer oder die Pfarrerin, einen biblischen Text für die Gegenwart auslegt, das ist etwas, was es so sonst nicht gibt. Das ist das Einmalige der Predigt.
Gelegentlich predigen Sie, Katrin Ochsen, in Wittenberg in der Stadtkirche St. Marien. Dort stand auch der evangelische Reformator Martin Luther vor rund 500 Jahren auf der Kanzel. Beeinflusst Sie das? Arbeiten Sie dann noch sorgfältiger als sonst?
Das ist natürlich wirklich ein besonderer und auch sehr inspirierender Ort. Also wenn man sich vorstellt, dass in den Mauern dieser Kirche, so oft sie auch renoviert worden ist, seitdem die Stimme Martin Luthers erklungen ist, das ist schon besonders. Und auch der Reformationsaltar, der da so wunderschön im Zentrum der Kirche steht, da fühlt man sich den Quellen des Protestantismus doch sehr nah, muss ich sagen. Ich versuche es wirklich auch als Inspiration zu nehmen, wie Luther gepredigt hat, der immer sehr deutlich unterschieden hat zwischen der akademischen Lehre und dem, was er der Gemeinde am Sonntag in der Predigt sagt. Und der sagt zum Beispiel, dass es eigentlich eine ganz wichtige Sache ist, in der Predigt den Menschen angemessen zu reden. Also er sagt, an einer Stelle einfältig zu predigen ist eine große Kunst. Und darum geht es aber. Es geht darum, nicht vorzuführen, wie gelehrt man ist und was man alles weiß, sondern die Menschen anzusprechen, ihre Herzen zu erreichen. Also wenn Sie so wollen, eine ganz emotionale Herangehensweise, die mir persönlich sehr nahe ist und die ich gerne versuchen möchte, auch unter den Bedingungen der Gegenwart umzusetzen.
Wie weit darf es auch um Moral gehen in einer Predigt?
Also Moral, ich denke, so die Zeit der großen Handlungsaufforderungen und Appelle von der Kanzel, so mit dem Habitus, ich weiß genau, was ihr tun müsstet, die ist irgendwie vorbei. Also das ist ganz klar. Also Menschen sind heute mündig und müssen nicht mehr gesagt bekommen, was sie tun oder lassen sollen. Wenn ich predige, möchte ich gerne einfach Gedankenanstöße geben und möchte es aber auch den Hörern selbst überlassen, wie sie dann ihr Handeln gestalten. Also wichtiger finde ich, dass ich eine klare und erkennbare Position beziehe zu aber auch natürlich strittigen politischen oder ethischen Fragen.
Wenn Sie gerade schon die Politik ansprechen, wie aktuell, wie politisch darf oder muss sogar vielleicht heute eine evangelische Predigt sein? Darüber wird ja, glaube ich, zumindest hinter den Kulissen immer wieder gestritten und auch diskutiert.
Das ist ein Dauerthema, das würde ich auch sagen. Ich denke immer an Wilfried Engemann, einen Professor für praktische Theologie, der sagt, wir als Prediger entscheiden darüber, inwieweit die Wirklichkeit Raum bekommt in der Predigt. Also wir haben da eine Verantwortung, auch einen Gestaltungsspielraum. Wir können das ausblenden, wir können es aber auch gezielt reinnehmen. Und er und ich auch würde sagen, das ist wichtig, das mit reinzunehmen. Und das kann man nicht ausblenden, weil sonst gehen die Hörer ja auch aus dem Gottesdienst raus und merken, okay, das war jetzt vielleicht eine schöne Viertelstunde oder auch eine schöne Stunde im Gottesdienst, aber es hat ja nichts mit meinem sonstigen Leben zu tun. Das darf, glaube ich, nicht passieren.
Aber die biblischen Texte sind doch mindestens rund 2000 Jahre alt, wenn nicht noch gar älter im Alten oder Ersten Testament. Wie können diese alten Geschichten, sage ich mal, heute noch politisch wirken?
Ich glaube, dass die Erfahrungen, die in den biblischen Texten gesammelt sind, sich nicht so sehr unterscheiden von den Erfahrungen, die Menschen heute haben. Ich denke, das ist über die ganze Zeit gleich geblieben. Und gerade die Bibel kann man auch als sehr politisches Buch lesen. Also die Geschichte des Volkes Israel ist die Geschichte von Flüchtlingen, wenn Sie so wollen. Die Fürsorge für die Armen, die Nächstenliebe, Gastfreundschaft, das sind alles biblische Themen, die die ganze Bibel durchziehen. Und man kann eigentlich schwerlich Texte finden, die nicht auch Aussagen zum Zusammenleben der Menschen machen.
Frau Ochsen, Sie haben mehrere Predigtpreise erhalten, darunter 2009 den Titel Beste Predigt des Verlags der Deutschen Wirtschaft. Ich gönne Ihnen natürlich diese Preise, aber ist es nicht etwas schwierig, aus einer gewöhnlichen Aufgabe einen Wettbewerb zu machen? Neuerdings gibt es ja abgeleitet von den Poetry Slams auch einen Predigtslam. Wird da nicht Religion schnell zum Event?
Das ist ja immer eine umstrittene Frage, ob man da Preise für verleihen kann oder ob man das lieber sein lassen sollte. Ich stelle fest, dass es viele Predigerinnen und Prediger gibt, die auch Lust haben, sich diesen Wettbewerb auszusetzen und die das durchaus anspornt. Und mein Gefühl ist immer so, dass die Kritiker dieser Preise oder Wettbewerbe eigentlich auch ganz gerne dabei wären. Also ich finde das nicht schlecht, dieses kompetitive Element, muss ich sagen. Es zeigt eben auch, man kann daran arbeiten, man kann sich Mühe geben, sich anstrengen. Das finde ich schon mal eine gute, also das fällt eben auch nicht vom Himmel, die Predigt, sondern ist auch ein großer Teil harter Arbeit. Und das auch gewürdigt zu bekommen und wertgeschätzt zu bekommen, das finde ich vollkommen in Ordnung. Also ob man das so sagen kann, beste Predigt, das ist natürlich, würde ich auch sagen, ist subjektiv. Aber dass man sagt, okay, es gibt Predigten, die heben sich heraus aus der Menge der Predigten, das würde auch jeder normale Predigteur, glaube ich, sagen.
Sie haben in Wuppertal und Berlin Theologie studiert. Wann stand denn für Sie fest, dass Sie Pfarrerin werden wollen?
Das hat relativ lange gedauert. Ich bin sehr stark geprägt durch kirchliche Jugendarbeit und hatte zunächst gedacht, ich würde so Jugendreferentin oder Diakonin werden wollen. Und dann war ich auf so einer Informationstagung für Theologiestudierende der Landeskirche. Also wenn Sie so wollen, Nachwuchsgewinnung, was jetzt im Moment gerade wieder sehr aktuell ist. Das gab es auch schon, als ich Abiturientin war.
Was ja wohl sehr erfolgreich war
bei Ihnen. Das war bei mir sehr erfolgreich, weil ich dann gedacht habe, okay, also wenn die jetzt, diese, die da auch sind, alle Theologie studieren wollen, dann traue ich mich das auch. Ich war ein bisschen vorsichtig, weil ich die erste aus unserer Familie bin, die so ein Studium angestrebt hat. Und ich hatte einfach keine Ahnung, wie sowas geht und brauchte da ein bisschen. Dann habe ich mich sehr kurzfristig entschlossen und habe mich in Wuppertal beworben noch, weil man da die Sprachen gut lernen konnte und dann konnte ich dort gleich anfangen.
Was ist denn vom Studium geblieben? Man macht das ja so 4, 5 Jahre meistens, gerade weil man auch die Sprachen Griechisch und Hebräisch lernen muss. Aber was bleibt da so von einem Studium? Was prägt einen?
Also zu der Zeit, als ich Theologie studiert habe, war das ein sehr freies Studium noch. Also vor dem ganzen Bologna-Prozess konnten sie praktisch wirklich ihren Neigungen auch nachgehen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe ganz viel praktische Theologie studiert, also die Anwendung der Theologie in der Gemeindepraxis, eben auch schon Predigtlehre und Seelsorge, Dinge, die eigentlich sonst viel später kommen in der Ausbildung. Und ja, ich fand es schön, sich einfach mit Themen beschäftigen zu können, zu lesen, zu schreiben. Das waren schon immer Sachen, die mir Freude gemacht haben. Und dafür ist das Studium eben als geisteswissenschaftliches Studium natürlich auch sehr gut geeignet. Und was ich toll finde an dem Studium bis heute, ist diese Vielfalt. Man guckt in alle Bereiche rein, in Philologie, auch in ein bisschen Literaturwissenschaft, Geschichte. Das ist einfach faszinierendes Zusammenspiel von verschiedenen Disziplinen eigentlich.
Wann kam das erste Mal für Sie so die Predigt ins Spiel?
Oh, das war im homiletischen Seminar in Berlin und zwar gleich im frisch renovierten Berliner Dom. Der war damals gerade eröffnet. Wir durften, muss man in Anführungszeichen sagen, wirklich, wurde uns zugestanden, dort unsere Predigt zu halten als Studierende. Und das war sehr ehrfurchtgebietend, weil der Dom, wer den kennt, weiß, dass es eine sehr beinahe einschüchternde Architektur da drin ist und sehr prächtig und so. Und das war damals alles ganz neu. Das war schon so, dass man dachte, Respekt. Ich predige aber auch jetzt gelegentlich im Berliner Dom und muss sagen, das mit dem Respekt ist eigentlich immer noch.
Und Sie haben dann als Studierende vor der Gemeinde gepredigt oder nur von der Kanzel?
Nein, wir haben so einen Seminargottesdienst gemacht. Also es war dann nicht ganz unter Echtbedingungen. Die sind natürlich im Berliner Dom, also zumindest heute auch wirklich herausfordernd. Da kommen ja sehr, sehr viele Besucher auch aus anderen Ländern und eine sehr besondere Gemeinde, die einfach wirklich kommt, um gute Predigten zu hören. Das ist schon eine besondere Predigtsituation. Also für mich, wenn ich da jetzt heute bin, ist es immer auch eine Herausforderung.
Wie lange brauchen Sie, um sich so auf eine Predigt oder auch eine besondere Predigt wie im Berliner Dom vorzubereiten?
Also ich werde das oft gefragt natürlich. Ich sage immer, also 8 Stunden Vorbereitung sind, denke ich, schon das Mindeste. Nicht am Stück, das klappt ja nicht, weil Predigt vorbereiten ist ein kreativer Prozess. Der hat auch manchmal so Unwägbarkeiten, wo man nicht weiterkommt oder wo man eine Blockade hat oder sowas. Aber so viel Zeit sollte es schon sein. Und wenn es eine besondere Sache ist oder ich noch was recherchieren muss oder zu einem Anlass oder Thema, dann kann das auch mal mehr sein.
Geboren wurden Sie, Katrin Ochsen, im Frühjahr 1972 in Neustadt-Holstein, also aus süddeutscher Sicht im sogenannten Hohen Norden. Zudem sind Sie Kind einer Landwirtschaftsfamilie. Was hat Sie dabei besonders geprägt und was bedeutet Ihnen das heute noch, vom Bauernhof abzustammen, wenn ich das mal so salopp sagen darf?
Also mir bedeutet das sehr viel. Das sind meine Wurzeln. Und also ich muss sagen, in meiner Kindheit habe ich das alles, was man so aus Astrid Lindgren-Büchern kennt, im Original erlebt. Also wir hatten viele Tiere, wir haben sehr im Rhythmus des Jahres gelebt. Wir haben das, wo meine Eltern wohnen, ist ganz nah an der Ostsee. Also wir hatten immer herrliche Sommer am Strand. Das sind so Grundgefühle von Beheimatung, die werden auch nicht weniger, wenn man älter wird, im Gegenteil. Also es ist immer noch so, wenn ich an die Ostsee komme, bin ich sofort vollkommen entspannt. Es darf dann auch ein anderes Stück der Ostsee sein, als das, wo ich herkomme. Das sind sehr prägende Erfahrungen einfach für mich gewesen.
Was macht das denn für Sie, jetzt sage ich mal so, als Frau vom Land, dann auch eine Stadt zu erleben?
Ja, das war eine Herausforderung. Ich kam ja richtig vom Dorf, also wirklich von einem sehr kleinen Dorf, dann in ein Ballungsgebiet in Wuppertal und später dann eben nach Berlin. Das war schon eine Herausforderung, aber es hat mir auch Spaß gemacht, das kennenzulernen. Also ich habe mich da eigentlich immer sehr wohl gefühlt, finde, das nach wie vor sehr anregend, zum Beispiel in Berlin zu sein. Also ich finde, beide Welten haben ihre Vorteile. Ich finde es gut, wenn es so rum aufgebaut ist. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre in der Stadt groß geworden, dann so aufs Land zu gehen, das hat so ein bisschen so Fluchtcharakter vielleicht. Ich kenne halt das Land und ich weiß auch, dass das mir im Urlaub oder für eine Auszeit sehr viel Kraft geben kann. Aber die Stadt finde ich eben auch sehr anregend. Also gerade in Berlin muss ich sagen, da kommt noch dazu, dass ich mich immer, wenn ich herkomme, wie Mitte 20 fühle, was natürlich ein unbezahlbarer Vorteil ist.
Wobei das natürlich auch eine Stadt ist, die boomt, die sich entwickelt, im Gegensatz zu vielleicht manchen anderen Städten, die auch schrumpfen in Ostdeutschland oder im Ruhrgebiet. Trotzdem nochmal das Stadt-Land-Gefälle, das hat ja auch etwas mit Mentalität zu tun. Die Städter kaufen einfach ein und haben die Lebensmittel im Supermarkt und im Regal, wenn es gut läuft, auf dem Markt vom Produzenten gleich in Bioqualität. Da ist ja doch nochmal eine andere Lebensqualität, ob ich auf dem Land oder in der Stadt aufwachse.
Also ich muss sagen, gerade jetzt auch so in der aktuellen Diskussion um gesunde Ernährung und so weiter, ich weiß eben wirklich aus eigener Anschauung, wie mühsam es zum Beispiel ist, ein Tier großzuziehen und zu füttern, bis man es dann schlachtet und irgendwann isst. Das war bei uns normal, es war einfach so. Aber das hat auch einen gewissen Respekt davor erzeugt, also vor Nahrungsmitteln und vor der Arbeit, die damit verbunden ist und auch vor der Achtung vor dem Leben, was man ja, wenn man eben Tiere isst, nun auch dann durch Schlachten beendet. Also das ist so eine Grundhaltung, das geht auch nicht weg. Also ich würde bis heute niemals zum Beispiel Eier aus Massenproduktion kaufen oder Milch. Das sind so die beiden Dinge, die ich jetzt im Alltag viel kaufen muss. Das mache ich aus diesem Grund immer sehr bewusst so und das bleibt auch. Oder ich habe einfach auch ja letztlich Qualitätsmaßstäbe mitbekommen, nach denen ja auch viele andere Leute suchen. Also gutes Fleisch, regionales Essen, auch irgendwie ja das Essen, was gerade wächst und so solche Dinge, das ist für mich ganz natürlich eigentlich und nicht irgendwie erst Produkt einer bewussten Entscheidung für gute Ernährung oder so. Das ist einfach eine Grunderfahrung meiner Kindheit gewesen.
Gehört zu den Grunderfahrungen auch, dass man so by the way eine Ehrfurcht dem Leben gegenüber entwickelt, also wenn man mit Tieren, mit Pflanzen aufwächst?
Unbedingt. Also das habe ich auch sehr, sehr stark mitbekommen, dadurch, dass zum Beispiel mein Vater wirklich eine unglaubliche Freude am Leben hat, an dem Leben von Tieren und Tiere züchtet auch einfach, um sie zu haben, um an ihnen Freude zu haben, sie nicht zu nutzen. Also wir hatten immer beides. Wir hatten Tiere, die wurden genutzt, die wurden später auch irgendwann gegessen, aber auch Tiere, die es nur zur Freude gab. Und das ist eine schöne Kombination, das beides kennengelernt zu haben. Und bis heute muss ich sagen, also zum Beispiel kleine Küken, die bekamen wir immer als Kinder schon gebracht von meinem Vater, wenn die gerade geschlüpft waren. Das ist, und heute habe ich jetzt manchmal Gelegenheit, mit meinen Kindern das zu erleben. Das ist schon was Besonderes, das so hautnah zu erfahren.
Ab 2004 waren Sie dann rund 8 Jahre lang Pfarrerin einer kleinen evangelisch-reformierten Gemeinde in Bützow. Die Stadt hat heute knapp 7.800 Einwohner und liegt in Mecklenburg-Vorpommern, etwa 40 Kilometer südwestlich von Rostock. Welche Rolle spielte damals, dass Sie eine Pfarrerin aus dem Westen waren und natürlich auch noch heute sind?
Das war für mich schon wie so ein Umzug auch in ein anderes Land, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt nach meinetwegen Italien oder vielleicht auch nur in die Schweiz gegangen wäre, da wäre mir klar gewesen von Anfang an, ich ziehe in ein anderes Land, da wird vieles anders sein. Das musste ich für Ostdeutschland erstmal ein bisschen begreifen und erstmal verstehen, dass das zwar nominell das gleiche Land ist, aber dass es doch eigentlich ein großer Unterschied ist in der Kultur, die herrscht, vor allen Dingen auch in der Rolle der Kirche, da in der Gesellschaft. Das waren viele Lernerfahrungen am Anfang und mir kam zugute, dass ich schon vorher oft Mecklenburg besucht hatte und viele Kontakte dorthin hatte, aber da zu leben und sich da zu inkulturieren, das war nochmal eine eigene Herausforderung.
Was hat Kirche damals, 2004, in Ostdeutschland für eine Rolle gespielt oder auch in Bützow in Ihrer Gemeinde? War das so der Hort gegenüber dem Sozialismus oder war das Kirche im Sozialismus und dann war es plötzlich vorbei?
Also in Bützow war es in der normalen Gemeinde, ich war ja Pfarrerin der reformierten Gemeinde, die bestand nun größtenteils aus Menschen, die aus Westdeutschland zugezogen waren, also die in der gleichen Situation waren wie ich. Da war noch einiges zu erleben, so von der Nischenexistenz von Kirche. Und da kamen dann so Westdeutsche, die einfach gedacht haben, ach, gehen wir doch mal in die Schule, arbeiten mit der Schule zusammen oder so. Das war dann eher ungewöhnlich. Also wir haben da viele Erfahrungen miteinander geteilt, so als zugezogene Westdeutsche im Osten. Und da war es auch gut, dass die Gemeinde so die Möglichkeit bot, darüber sich auszutauschen. Also meine Gemeinde war wie so eine, wenn Sie so wollen, Auslandsgemeinde von Westdeutschen in Ostdeutschland. Das war schon eine besondere Erfahrung.
Das heißt, Sie haben dann auch mehr die Westdeutschen im Blick gehabt als die Ostdeutschen, weil das Ihre Gemeinde war?
Ja, also das waren meine Gemeindemitglieder, aber ich habe ja da gelebt und hatte natürlich hauptsächlich Kontakt eben zu den Menschen, die da schon immer gelebt haben, auch zu Kollegen, die da Pfarrer in Mecklenburg waren schon viele Jahre. Und das hat auch vieles für mich nochmal auch in Frage gestellt, also was ich so selbstverständlich fand. Also ich bin Pfarrerin geworden, habe studiert, das war für mich ein Aufstieg, wenn Sie so wollen, Bildungsaufstieg und auch ein angesehener Beruf. Und ich traf dann eben mit Menschen zusammen, die unter großen Entbehrungen und Anfeindungen nur Christen sein konnten und oder Pfarrer werden. Und das hat mich auch sehr beeindruckt und macht mich auch bescheiden, weil ich finde, dass da immer sehr viel mehr, in der Regel doch sehr viel mehr persönliches Engagement und auch Rückgrat oder wie man es nennen will, im Hintergrund steht bei den Menschen, die Christen in der DDR waren oder sogar Pfarrer und Pfarrerinnen.
Nach über 25 Jahren Wende nehmen wir ja vieles selbstverständlich, was Ost- und Westdeutschland oder das Zusammenwachsen, das Zusammengehören angeht. Aber wenn Sie gerade angedeutet haben, es gibt unterschiedliche Biografien, auch unterschiedliche Stränge, jetzt nicht nur in der Theologie, auch andernorts oder auch bei Menschen, die überhaupt nicht glauben, haben ja doch eine unterschiedliche Biografie. Mhm. Was bedeutet das jetzt 25 Jahre später?
Also ich glaube, dass im Blick auf Kirchlichkeit und auf Glauben ist das schon noch wirklich ein anderes Land. Also es ist einfach im Osten Deutschlands normal, nicht zu glauben und nicht in der Kirche zu sein, während es im Westen immer noch, also vielleicht in den
noch,
ja, aber es ist ja in der Regel noch selbstverständlicher, dass man Christ ist. Also und diese ganz umgekehrte Wirklichkeit, dass man eben nicht erklären muss, warum man nicht glaubt, sondern warum man glaubt, das ist eine besondere Herausforderung, die wir im Prinzip jeden Tag in unserem Alltag so erleben. Also ich habe ja Kinder und die werden dann eben gefragt, warum sie jetzt ausgerechnet zum Religionsunterricht gehen oder zum Konfirmandenunterricht und was ihre Eltern so machen und was das eigentlich ist. Also dieser nicht-christliche Kontext ist wirklich auch eine Herausforderung, sich selber nochmal klarzumachen, warum sind wir das eigentlich? Warum gehören wir zur Kirche? Warum glauben wir? Was machen wir da eigentlich? Also ganz einfache Fragen.
Ist das auch so ein bisschen Rechtfertigungsdruck?
Das hat was, finde ich, mit Bekennen zu tun. Also wenn man gefragt wird, warum seid ihr in der Kirche, was bringt euch das, wird ja dann manchmal gefragt. Oder warum ist das wichtig für euch? Das fordert einen einfach heraus, darüber auskunftsfähig zu werden. Und wenn meine Kinder zum Beispiel gefragt werden, wenn ihr betet doch, was betet ihr denn da so? Dann müssen oft schon eben die Kinder sagen, ja, zum Beispiel das Vaterunser oder ein Tischgebet und müssen da so Auskünfte über den Glauben geben, dass musste ich natürlich in dem vergleichbaren Alter niemals tun, in einer mehrheitlich kirchlich sozialisierten Gesellschaft.
Frau Ochsen, von 2009 bis 2011 saßen Sie in Bützow auch in der Stadtvertreterversammlung für die SPD und haben sich vor allem auch mit dem Phänomen Rechtsextremismus beschäftigt. Passt das eigentlich gut zum Beruf eines Pfarrers, einer Pfarrerin, wenn Sie, wenn er sich politisch klar positioniert und vielleicht auch Gemeindemitglieder irritiert, die politisch oder vielleicht auch theologisch ganz anders denken?
Das ist eine gute Anfrage. Ich glaube, dass es im Osten, auch das ist eben ein Unterschied zum Westen, natürlich noch eine andere Tradition gibt, auch vom politischen Engagement von Kirche oder von Pfarrerinnen und Pfarrern. Das geht ja bis hin zu Herrn Gauck oder Frau Merkel. Durchaus lässt sich das ja vereinbaren. Ich habe so erlebt, dass es einfach wegen der Schwäche der Zivilgesellschaft im Osten, die an vielen Stellen vorzufinden ist, war es einfach für mich jetzt nicht möglich, da so eine Neutralität zu wahren, was ich, glaube ich, im Westen gemacht hätte. Also da hätte ich genau das, was Sie sagen, überlegt und hat gesagt, okay, ich will jetzt auch nicht so klar mich positionieren politisch, weil ich dann eben bestimmte Gemeindeglieder vielleicht das nicht gut finden. Aber im Osten war das einfach nicht anders möglich. Da musste ich einfach auch, um engagiert mitarbeiten zu können, auch eine Position beziehen. Und das habe ich mich halt so entschieden. Ich würde aber denken, das wäre sicher nicht so gewesen, wenn ich im Westen Pfarrerin geworden wäre.
Welche Erfahrungen hat Ihnen das gebracht, diese 2 oder 3 Jahre in der Stadtvertreterversammlung?
Naja, also schon die Erfahrung, die eigentlich alle aus dem, die sich mit dem Thema Rechtsextremismus oder Populismus jetzt meinetwegen beschäftigen, eigentlich die Erfahrung, dass man an der Demokratie, dass die nicht selbstverständlich ist und dass man daran arbeiten muss und dass das sehr mühsame Arbeit ist. Also die demokratischen Prozesse in so einer mecklenburgischen Kleinstadt, die sind jetzt nicht besonders aufregend, die sind einfach notwendig zu gucken, was ist das Beste für die Stadt, wie können wir das umsetzen, wie können wir unsere finanziellen Mittel einsetzen. Das ist sehr viel kleine, mühsame Arbeit eigentlich jeden Tag und das hört ja auch nicht auf. Das geht ja immer weiter, gibt ja immer neue Herausforderungen. Also so die Mühen der Ebene konnte man da ganz gut erfahren. Und ich habe wirklich großen Respekt vor den Menschen, die das einfach noch, natürlich jetzt auch, nachdem ich nicht mehr da bin, natürlich weitermachen mit einem Engagement und auch einer Treue und Zuverlässigkeit, die ich wirklich nur bewundern kann.
Dennoch war ein Thema auch das Phänomen Rechtsextremismus. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die rechte Gesinnung bei manchen Zeitgenossen heute so hoch im Kurs steht? Ist das allein die einfache Lösung, die da vermeintlich angeboten wird?
Es gibt ja viele Erklärungsmodelle für das Phänomen von Rechtsextremismus, auch in Ostdeutschland. Ich würde schon sagen, das hat schon was auch mit dem Gefühl zu tun, nicht so geachtet oder gesehen zu werden oder etwas wert zu sein. Und das kompensiert man eben durch Abwertung anderer. Rechtsextremismus ist für mich einfach eine organisierte Form von Abwertung anderer Menschen aus Gründen, die man sich dann eben aussuchen kann, wenn man rechtsextremistisch denkt. Also ich sehe schon diese gewisse Angst dahinter oder auch dieses Gefühl, irgendwie nicht gehört und nicht wahrgenommen zu werden. Ich finde es aber ganz schwer rauszukriegen, wie man daran arbeiten kann, also wie man das ändern kann. Menschen da so stärken kann, dass sie merken, das haben sie gar nicht nötig. Das wäre für mich der Wunsch, so, dass man es schafft, ihnen zu zeigen, dass sie gebraucht werden, dass sie Teil der Gesellschaft sind. Das ist ein sehr mühsamer Weg. Ich glaube, es gibt immer auch einen Prozentsatz von Menschen, die wollen einfach so sein und die wollen sich auch nicht jetzt irgendwie hineinnehmen lassen, aber größere Teile, denke ich, könnte man vielleicht erreichen, aber das ist ein auch sehr mühsamer Prozess.
Die Kirchen tun sich ein bisschen schwer damit. Beim Katholikentag in Leipzig waren Rechtsextremisten oder Vertreter des rechten Randes nicht zugelassen zur Diskussion. Beim Kirchentag in Berlin und in Wittenberg im kommenden Jahr soll geredet werden, wenn bestimmte Grenzen eingehalten werden. Wie kann man denn mit denen oder wie können auch gerade Kirchen mit solchen Menschen sprechen, dass sie nicht gerade gleich das Gefühl haben, wir kommen nicht vor?
Ich glaube, das ist wie bei jedem Dialog, da muss auch die Bereitschaft sein, in den Dialog zu treten, auch von der anderen Seite, auch von der rechten oder der populistischen Seite. Wenn es nur darum geht, die eigene Meinung in die Welt hinaus zu posaunen und gar nicht auf Argumente und so einzugehen, dann ist auch kein Dialog möglich. Dann würde ich sagen, dann lassen wir es. Wenn tatsächlich Dialog möglich ist, dann finde ich es gut, wenn man das versucht. Also meine Erfahrungen zum Beispiel mit der Parlamentsarbeit der NPD im Landtag in Mecklenburg-Vorpommern, das war eindeutig so, die wollten nicht mit irgendjemandem in Dialog treten. Die wollten einfach nur ihre Ideologie verbreiten. Und da würde ich auch sagen, da fand ich das richtig, was da gemacht wurde, dass man einfach versucht hat, die so kurz wie möglich zu halten, auch in der parlamentarischen Arbeit. Und das gilt sicher auch für einige Stimmen aus dem Lager der AfD.
In SWR2 Zeitgenossen sprechen wir mit Katrin Ochsen, der Leiterin des Evangelischen Zentrums für Predigtkultur in Wittenberg. Frau Ochsen, den Kirchen im Land geht es aktuell nicht gut. Jahr für Jahr verlieren sie zusammen einige hunderttausend Mitglieder und der Osten Deutschlands ist fast schon entchristlich. Auch ihre jetzige Heimatstadt Wittenberg. Kommt da das Reformationsjubiläum gerade recht, also als große Werbekampagne 2016, 2017?
Ich muss zugeben, ich hatte das unter diesem Aspekt eigentlich noch nie gesehen, aber wir haben ja am 2. Oktober die Schlosskirche wieder eröffnet nach der Renovierung. Und da habe ich doch gedacht, ja, das ist auch ein wirklicher Effekt für Menschen, die mit Kirche nichts zu tun haben, weil die einfach merken, so ein großes Ereignis, so viele Gäste aus aller Welt. Wir hatten ja sogar die dänische Königin, das war schon mal sehr beeindruckend und hat auch viele angezogen, die sonst sicher nicht da hingekommen wären. Also ich glaube mittlerweile schon, dass das auch einen Effekt bei den nichtkirchlichen Menschen erzielen wird, dass sie zumindest ein Gefühl dafür bekommen, das muss doch irgendwas Wichtiges sein, wenn sich dafür so viele Menschen auf den Weg machen und wenn unsere ganze Stadt, also Wittenberg ist ja nun wirklich ganz und gar herausgeputzt worden dafür, also bis zum Wiedereintritt in eine Kirche ist das ein sehr, sehr langer Weg, aber ich sag mal Interesse oder auch vielleicht Neugier, das kann dadurch schon geweckt werden.
Andererseits wird Luther nicht auch zur Folklore. Also in der Lutherstadt Wittenberg gab es ja schon oder gibt es vor dem Reformationsjubiläum, 500 Jahre Reformation 2016, 2017, die Lutherhochzeit, die gefeiert wird und anderes mehr. Wird da nicht Luther, wird nicht der Reformator da zur Folklore?
Ja, ein bisschen schon, aber ich finde gerade die Lutherhochzeit ist ein ganz tolles Beispiel dafür, wie es gelingt, den Glauben mitten im Leben auch zu feiern. Also dass aufgrund einer Hochzeit, die damals ein Skandal war und die ja viel auch Widerspruch hervorgerufen hat, dass wir da selbstbewusst jetzt sagen, doch, das war gut. Das hat auch gezeigt, dass man auch in der Welt leben kann und trotzdem guter Christ sein, seinen Glauben leben. Das, finde ich, wird an diesem Fest sehr deutlich. Das ist ein sehr fröhliches Fest. Da geht es eben nicht um theologische Fragen, sondern einfach um das Glück als Mann und Frau dann in der Welt zu leben, Kinder zu haben. Der ganze Mythos vom evangelischen Pfarrhaus ist darin begründet. Das ist schön, weil das so in der Mitte des Lebens ist und nicht immer nur so Kirche, so wenn es ans Sterben geht oder wenn man schwer krank ist oder so. Also das finde ich eigentlich sehr positiv. Und ich finde, das Fest selber ist so gestaltet, dass tatsächlich die Geschichte auch erzählt wird und auch die Ambivalenzen gut rüberkommen. Und das ist eine sehr gelungene Weise, reformatorische Theologie auch in die Gegenwart lebensnah zu transportieren.
Da gibt es ja den großen Unterschied. Bei den katholischen Christinnen und Christen ist die Ehe ein Sakrament, also letztlich heilsstiftend, wenn man das so übersetzen will. Luther hat gesagt, die Ehe ist ein weltlich Ding.
Ja, die Ehe ist ein weltlich Ding, aber sie ist eben auch, das kann man ja auch in seinen ganzen Schriften, hat ja relativ viel auch zur Ehe geschrieben, er sagt eben auch, das ist auch eine Weise, Gottes Gnade zu erfahren. Also im Zusammenleben von Menschen, in der Gründung einer Familie, das ist alles ein Geschenk und ist die Fülle des Lebens, die Gott für uns bereithält. So hat er das selber erlebt, seine Hochzeit, die ja unter großen Schwierigkeiten begonnen hat, aber dann eben doch, muss man wohl sagen, sehr, sehr glücklich gewesen ist. Und das finde ich grundsätzlich einen guten Ansatz, also nicht schon von vornherein zu sagen, das ist ein Sakrament, sondern einfach das zu erleben, das ist wirklich etwas von der Fülle des Lebens in Beziehung und Familie.
Jetzt könnte man natürlich sagen, Martin Luther war ein Reformator vor 500 Jahren, da sollen die Kirchen und vor allen Dingen die evangelischen sich drum kümmern. Was sollte denn jeder Zeitgenosse heute noch über Martin Luther wissen, außer dem Stichwort Reformator oder Bibelübersetzer?
Also Bibelübersetzer sollte man auf jeden Fall wissen. Ich glaube, die Bedeutung, die Martin Luther hat für die deutsche Sprache und für die Zugänglichkeit von biblischen Texten für alle, das ist für mich das Wichtigste. Also das könnte nach meinem Geschmack ruhig noch stärker gemacht werden. Es wird natürlich schon auch mitgefeiert. Wir bekommen ja auch eine neue revidierte Luther-Übersetzung jetzt zum Jubiläum. Aber diese Unmittelbarkeit des Glaubens und die persönliche Freiheit, die der Glaube schenkt, das sind für mich die beiden wesentlichsten Dinge. Also da ist die Bibelübersetzung ja eben die Grundlage. Man darf einfach nicht vergessen, dass Luthers reformatorische Entdeckung durch das Lesen der Bibel, um es ja mal etwas platt zu sagen, entstanden ist. Das kam ja nicht von woanders her, sondern durch die ständige Beschäftigung mit der Bibel. Davon was wiederzugewinnen, das würde ich schön finden, wenn das auch so wieder deutlich wird.
Aber Martin Luther bietet ja auch viel Reflexionsfläche und Projektionsfläche, vor allen Dingen, Frau Ochsen. Einer, der es mit Papst und Kaiser aufnimmt beim Reichstag zu Worms, der gesagt haben soll, hier stehe ich, ich kann nicht anders, höchstwahrscheinlich nicht von ihm, aber ihm gut in den Mund gelegt. Das eigene Gewissen auf Grundlage der Bibel, da ist ja eine Menge Stoff auch an Dramatik dahinter. Aber alleine hat das doch gar nicht bringen können.
Gut, er hatte den Schutz des Kurfürsten, das muss man natürlich auch immer sagen, der sehr aktiv sich für ihn eingesetzt hat. Aber so dieses, ich kann nicht anders, ich muss das jetzt so sagen und ich kann dahinter jetzt auch nicht zurück, das finde ich bis heute sehr inspirierend. Also ich wünschte mir, es gäbe mehr Menschen, die auch so eine klare Position vertreten und sagen, also mein Gewissen lässt nicht zu, dass ich anders handle. Und ich habe auch was übrig für das Pathos, was damit verbunden ist, muss ich schon sagen. Also ich finde, dass dieses etwas Trotzige und selbstbewusst Protestantische, das finde ich sehr anziehend.
Aber wo ist dieses protestantische Selbstbewusstsein geblieben? Wenn ich mir bestimmte Verlautbarungen anschaue oder auch bestimmte Prozesse innerhalb der Kirchen, gerade der evangelischen, dann gibt es ein sogenanntes protestantisches sowohl als auch. Man will es sich mit niemandem verderben, man will es allen recht machen und wehe, man vergisst noch jemanden.
Ja, also das glaube ich, diese Zeit des absoluten Konsenses und Versuche irgendwie alle einzubinden, das merken wir, glaube ich, gerade angesichts unserer gesellschaftlichen und politischen Situation im Moment, dass das nicht immer so geht. Also wir hatten vielleicht Zeiten, wo das gut möglich war, wo man auch sagen konnte, was weiß ich, wir haben eine gute Regierung, wir brauchen jetzt auch nicht groß kritisieren, aber ich glaube, dass jetzt, also durch die Herausforderungen, die wir jetzt vor uns haben, das wieder sich mehr in Richtung Positionierung verschieben wird. Und da finde ich, gibt es ja auch klare Worte, also im Blick auf den Umgang mit Flüchtlingen und so, da besinnt sich vielleicht auch die evangelische Kirche auf dieses, was Luther gesagt haben soll, es ist nicht gut, gegen sein Gewissen zu handeln.
Welche Herausforderungen sehen Sie als Pfarrerin in Wittenberg vor dem beginnenden Reformationsjubiläum?
Also jetzt mal ganz praktisch müssen wir in Wittenberg einfach es schaffen, denke ich, alle unsere Gäste, die wir erwarten, gut zu begleiten. Wir müssen darauf gefasst sein, dass sehr viele Menschen kommen hoffentlich. alles für sie schön vorbereiten, Gottesdienste und Andachten und alles, was, also ihnen einfach auch diese Stadt und diesen Ort erschließen, das sind so die größten Herausforderungen. Und ich würde es gut finden, wenn es uns gelingt, zu zeigen, dass das keine Botschaft aus der Vergangenheit ist, die reformatorische Einsicht, sondern dass es etwas ist, was für das Leben heute relevant und wichtig ist. Das wäre mir wichtig. Also, dass man das nicht so als Historienspektakel feiert, sondern tatsächlich auch auf die nächsten 500 Jahre vorausblickend.
Ja, worin besteht denn die Relevanz?
Ich glaube, dass wir Menschen brauchen, die sagen, auch gegen Widerstände, was es bedeutet, ein Christ zu sein und dass man Gott liebt und seinen Nächsten wie sich selbst, was das konkret heißt. Also vor dieser Frage stehen wir ja gerade. Also ich wüsste jetzt keine Frage, die gerade so aktuell ist wie die Nächstenliebe. Also hat die eine Grenze, hat die eine Obergrenze oder gibt es da einfach Menschen, die davon ausgenommen sind? Da würde ich immer sagen, nein, natürlich nicht, gibt es nicht. Aber wie wir konkret damit umgehen, mit dieser Herausforderung, das wird ja jetzt die kommenden Jahre uns sehr begleiten, diese Frage.
Ist das Reformationsjubiläum auch dazu geeignet, Katrin Ochsen, den Kirchen und vor allem der Evangelischen einen entscheidenden Impuls zu geben? Oder geht es nach dem 31. Oktober 2017, 500 Jahre Thesenanschlag, dem Ende des Reformationsjubiläumsjahres dann wieder weiter bergab?
Ach nö, so negativ würde ich das nicht sehen. Ich glaube, dass so ein großes Jubiläum, wie wir es jetzt feiern, natürlich auch immer sowas von Selbstvergewisserung hat und auch, wenn Sie so wollen, vielleicht das, was man auf einem Kirchentag manchmal erleben kann, dass man das Gefühl hat, wir sind doch viele und wir haben uns und wir sind uns einig. Dieser Gemeinschaftsaspekt, den sehe ich auch bei dem Reformationsjubiläum. Und ich glaube eher, dass das auch uns stärken kann, dass wir einfach merken, ja, wir sind eine Stimme in der Gesellschaft, sicher nicht die lauteste in Zukunft, aber wir sind immer eine Stimme und werden es auch bleiben. Auch im Übrigen, wenn wir jetzt in eine Minderheitensituation geraten würden, was ja jetzt im Westen noch nicht so abzusehen ist, auch das müsste uns eigentlich keine Angst machen. Also das ist eine Einsicht, die ich wirklich jetzt gewonnen habe in den Jahren so im Osten Deutschlands. Es kommt da nicht so auf die zahlenmäßige Mehrheit an als Christ oder Christin, sondern es kommt vielleicht eher darauf an, wie Jesus das auch sagt, also Salz der Erde zu sein und Licht der Welt. Weil hat ja niemand gesagt, dass Christen immer in der Mehrheit sein müssen. Das kennen wir nicht anders, aber das ist ja nun nicht, also steht nirgendwo geschrieben, dass das so sein muss. Aber ich glaube, wir müssen auch als Minderheit eben wahrnehmbar sein und dafür eben auch nach außen uns trauen, ja auch unbequeme Wahrheiten zu sagen.
Ist das dann fast eine glückliche Fügung des Schicksals, wenn gerade in einer Situation der religiösen Minderheit, glaubt keine 10% sind Christinnen und Christen in Wittenberg, dann so ein großes Fest ausgerechnet dort stattfindet, der Bundespräsident kommt, die Bundeskanzlerin und welche Hochwürden und sonstigen Leute noch alle?
Das ist eine sehr spannende Grundsituation, also so eine Grundspannung, in der wir leben. Wir bereiten dieses Jubiläum vor mit allem Pomp und was Sie alles beschrieben haben. Und wir wissen, für 90% der Menschen ist das in ihrem Alltag rund um Wittenberg gar nicht relevant. Aber trotzdem tun wir es. Und es hat auch so ein bisschen was Trotziges. Und wir haben natürlich jetzt auch sehr, sehr viele Gäste einfach in Wittenberg, auch jetzt schon in den Gottesdiensten. Die bringen auch ein bisschen was davon mit, was uns vielleicht fehlt. Dieses Bewusstsein, das ist ein wichtiger Ort, das ist unser Ursprungsort. Hier war Martin Luther. Wir sind da immer so ein bisschen geneigt, das so ein bisschen runterzudimmen, so nach dem Motto, bloß kein Heiligenkult und keine Wallfahrt und so weiter. Aber diese Gäste aus aller Welt, die bringen so die Begeisterung mit, die uns gelegentlich mal fehlt.
Und was feiern Sie eigentlich? Lutherjubiläum, Reformationsjubiläum, Christusfest? Da gibt es ja die unterschiedlichsten Begriffe, die darum geistern.
Ja, also ich feiere, weil ich bin ja auch reformierte Pfarrerin und ich würde das jetzt auch nicht so auf Luther beschränken. Ich würde sagen, ich feiere das Jubiläum der Reformation. Ich weiß, dass dafür der Thesenanschlag in Wittenberg, ob er nun so stattgefunden hat oder nicht, das symbolische Datum ist und bin deswegen gerne bereit, das da auch zu reinszenieren. Das finde ich alles völlig in Ordnung. Ich glaube, jede Bewegung braucht auch so ein Symboldatum und so einen symbolischen Ort. Das sehe ich in Wittenberg. Und ich möchte einfach diesen Aufbruch feiern. Das finde ich das Faszinierende daran, dass einfach jemand gesagt hat, nee, das kann jetzt nicht immer alles so weitergehen, wie wir es kennen, nicht in der Kirche und auch nicht außerhalb der Kirche. Wir müssen auch was Neues wagen. Also dieses Aufbruchsdenken auch gegen persönliche Bedenken und Ängste, die Luther ja auch auf jeden Fall hatte. Und das finde ich toll. Darin kann ich mich hineinversetzen an diesem historischen Ort. Das würde ich gerne auch selber etwas mehr davon abgucken.
Frau Ochsen, Glaube soll heute eher Privatsache sein. Hat diese Einstellung auch damit zu tun, dass wir uns meistens scheuen, öffentlich Stellung zu beziehen, persönlich?
Ja, klar. Also viele Leute sagen, ja, ich kann das auch für mich oder es ist was Privates, was niemanden was angeht. Also ich glaube, dass der Glaube in der Welt sein will und da auch wirken muss, weil sonst ist das ist das ja auch eine reine Selbstbeschäftigung. Und ich denke schon, dass es absolut notwendig ist, dass wir auch als Christen in der Welt leben, so wie Luther das eben auch gemacht hat. Also er ist rausgegangen aus dem Kloster und hat sein Leben als Mönch tatsächlich aufgegeben, auch unter großen Zweifeln und Widerständen, um einfach in die Welt hineinwirken zu können. Und diese Weltzugewandtheit des evangelischen Glaubens, die finde ich, das ist ein zentraler Bestandteil unserer Konfession und unseres Glaubens.
Was bedeutet es denn dann, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die überhaupt nicht glauben oder die sogar sagen, wir sind ganz bewusst Atheisten?
Also die meisten sind ja nicht bewusst Atheisten, sondern sind einfach religiös indifferent, sagt man heutzutage. Das ist so die Formulierung, auf die man sich geeinigt hat. Man sagt auch nicht mehr konfessionslos, weil das immer so defizitmäßig klingt. Das ist ja nicht, die empfinden das.
Nimm ich den Ausdruck zurück.
Genau, ja. Die empfinden das auch nicht als Defizit, dass sie nicht religiös sind. Also ich denke, man muss vor allen Dingen Fragen gut beantworten können. Man muss auskunftsfähig sein über den Glauben. Und es muss an einem selber auch klar werden, dass das eine attraktive Lebenshaltung ist und dass man ein schönes und ein erfülltes Leben hat als glaubender Mensch. Also das wird man wahrscheinlich eher an der Weise, wie man lebt, dadurch vermitteln können, als durch große Erklärungen. Also so viel Anfragen oder Gegenargumente zum Glauben begegnen mir eigentlich nicht, muss ich sagen. Es ist eher so ein freundliches Desinteresse bis durchaus auch Interesse. Also warum glaubt ihr das eigentlich? Warum ist das wichtig für dich? Und das geht natürlich in sehr persönliche Dinge hinein. Also das zu erklären, warum der Glauben für mein Leben jetzt wichtig ist, nicht nur, weil es mein Beruf geworden ist, sondern auch sonst, das ist schon ein sehr persönliches Bekenntnis, was ich da abgeben muss, beim Friseur oder, keine Ahnung, beim Einkaufen.
Wobei ja viele sagen, das geht ja auch so, ich kann auch so ein zufriedenes Leben führen, dafür brauche ich keinen Glauben.
Das glaube ich schon auch, also das erlebe ich ja auch. Ich sehe halt viele Menschen um mich herum, also im Wittenberg auf jeden Fall, die das nicht brauchen in ihrem Leben. Also da ist es eher so, dass ich die fragen würde, fehlt euch gar nichts. Also das muss auch eben gegenseitiges Interesse sein. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, euch fehlt der Glaube, sondern ich muss auch versuchen, ins Gespräch zu kommen, zu fragen, wie macht ihr das eigentlich? Wie geht's euch, wenn ihr an dann vielleicht doch eben auch an das Ende des Lebens denkt? Was habt ihr da für Hoffnung? Oder was
ja, das ist eben so.
Genau. Und das muss ich sagen, da denke ich manchmal, das ist auch ganz schön tapfer, das einfach so zu sagen. Ich könnte das natürlich nicht, weil ich einfach mir das nicht anders vorstellen kann. Aber religiöse Indifferenz ist natürlich vor allen Dingen ein Problem für religiöse Menschen, ist ja klar. Also für religiös Indifferente ist das nicht so das Problem. Das ist einfach ihre Lebenshaltung. Und ich will die einfach nicht beurteilen, sondern ich würde eher gerne ins Gespräch kommen und fragen oder danach suchen, was ist denn für euch das Wichtigste im Leben und worauf vertraut ihr oder worauf hofft ihr, solche Fragen. Und das ist dann auch wieder so, dass es sich nicht so sehr von dem unterscheidet, was ich hoffe und worauf ich vertraue. Also so grundsätzlich unterscheiden wir uns da, glaube ich, nicht so sehr.
Ist nur mehr theologisch verpackt.
Ja, es kommt vielleicht noch von woanders her, das ist natürlich klar, also das würde ich schon sagen. Aber es ist einfach, für meinen Glauben ist das einerseits eine Herausforderung gewesen, so viele Menschen kennenzulernen, die nicht glauben, aber andererseits auch eine ganz große Klärung für meinen eigenen Glauben, was daran wichtig ist und was vielleicht auch eben nicht so wichtig ist am Glauben und auch an der Kirche und auch an der Gestalt von Kirche. Also ich finde zum Beispiel so Sachen wie, also Sportkurs im Gemeindehaus, das ist alles schön, aber das muss jetzt auch nicht zwingend eine Aufgabe der Kirche sein. Da sehe ich eben andere Dinge als viel wichtiger an.
Konzentration auf das Wesentliche.
So ist es, genau.
Katrin Ochsen, wann ist für Sie als Pfarrerin in Wittenberg und Leiterin des Evangelischen Zentrums für Predigtkultur das Reformationsjahr gelungen?
Wenn sehr vielen Menschen klar geworden ist in Deutschland und darüber hinaus, dass sich da vor 500 Jahren etwas Weltbewegendes abgespielt hat und wenn auch klar wird, dass es heute noch so viele Menschen gibt, die sich dafür interessieren, die mitfeiern wollen, die gekommen sind. Also ich hoffe wirklich, dass wir sehr viele Besucherinnen und Besucher begrüßen können in Wittenberg. Also dass ein bisschen erlebbar wird an diesem Ort, ist eins, die Reformation hat das begonnen und das war schon damals, hat Luther ja selber gesagt, die Grenze der Zivilisation fand er das, als er dorthin kam. Aber dass eben das auch möglich ist, dass von unbedeutenden und kleinen Orten auch große Dinge ausgehen, das ist ja auch eine gute Tradition. Bethlehem war ja auch keine Weltstadt oder Nazareth.
Das ist vielleicht Hoffnung noch für andere kleinere Orte, genau, die größer werden möchten. Ja. Katrin Ochsen, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch.
Ja, sehr gerne.